Okay, wollen wir auch nicht lange warten. Herr Pönisch wird uns die Grundlagen von Support Vector Machines vorstellen. Ich übergebe das Wort.
So, dann schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie haben sich alle was zu trinken geholt. Es wird jetzt ein sehr trockenes Thema. Ja, ich hatte die Folien schon vorher ins Netz gestellt. Sie haben wahrscheinlich alle nicht reingeguckt, sonst würden Sie nicht hier sitzen. Okay, fangen wir an. Kurz zur Person. Ich arbeite seit den letzten Tagen der DDR an dieser Einrichtung, also seit dem 1. Oktober 90, und bespaße hier die Studenten der Wirtschaftsinformatik und der Informatik mit der Programmierung. Also wer mal hier mit dem Studium anfangen möchte, wird mit mir vielleicht zu tun bekommen. So etwas Schwieriges wie jetzt mache ich allerdings da nicht. Gut, wie komme ich überhaupt dazu? Ich habe also mit Data Science eigentlich überhaupt nichts am Hut, habe mich aber trotzdem mal in einem anderen Zusammenhang mit Support-Vektormaschinen beschäftigt. Grund war meine studentische Hilfskraft, die Sandy Bitterlich, die sich den Vortrag jetzt auch gerade antut, musste irgendwann mal bei der Mathematik ihre Masterarbeit schreiben. Sie hat sich sehr für Machine Learning interessiert, war aber im Lehrstuhl Optimierung, also musste Optimierung, Machine Learning irgendwie zusammengebracht werden zu einer Arbeit. Und da wurde ein spezielles Optimierungsverfahren untersucht, das Verfahren ADMM, Alternate Direct Method of Multipliers, das ist ein Augmented Lagrange-Verfahren, wenn ich das richtig sehe. So, und die Arbeit war erstmal die Theorie, aber wir wollten auch mal wissen, wie das wirklich funktioniert. Da haben wir das deshalb mal auf diese Support-Vektormaschinen angewendet. Problem war, oder das Schöne war, dieses Verfahren ist parallelisierbar, und zwar in der Form, dass auch die Trainingsdaten verteilt sein können auf sehr viele Maschinen. Die müssen nie zusammengeführt werden. Jede Maschine rechnet für sich ein Modell. Die Ergebnisse der Modelle werden zusammengeführt. Jede Maschine bekommt wieder einen Korrekturvektor und kann damit weiter das Modell verbessern. Und am Ende haben alle Maschinen das gleiche Modell. Das Ganze haben wir also in MPI implementiert. Sandy hatte allerdings zuvor noch nie was von paralleler Programmierung gehört. Ich habe mir immerhin meine Vorlesung dazu angetan. Hatte also schon mal irgendwelche Unterlagen, wie man es prinzipiell macht. Und daraufhin habe ich dann mal versucht, mein erstes und einziges MPI-Programm zu schreiben, was auch geglückt ist. Sie sehen also hier mal eine physische Support-Vektormaschine. Das sind also drei Raspi 1. So viel hatte ich noch in der Bastelkiste liegen. Ein Raspi 2, das war also unser Entwicklungsrechner und Steuerrechner. Ja, und das Interessante war, also es hat am Ende dann alles ziemlich gut funktioniert. Dieses Verfahren skaliert auch sehr gut. So, Problem ist natürlich, ein MPI-Programm in irgendeine Bibliothek einzubauen oder sowas, das ist sicher ziemlicher Krampf, zumal ich damals auch noch nie was von Scikit-Learn oder Ähnlichem gehört hatte. Wir haben also den gesamten Prozess selbst verstehen müssen, selbst implementieren müssen, und daraus ist eben jetzt der Vortrag entstanden. Okay. Gut, da vielleicht die Bezeichnungen unterschiedlich gewählt werden. Hier erstmal eine Übersicht, was wir so alles brauchen an Bezeichnungen für das Weitere. Wir brauchen also einen Vektor. Ein Vektor ist also einfach ein Datenpunkt oder einfach eine Beobachtung, eine Messung, eine Erfassung mit n Features oder Komponenten. Das sollen alles reelle Zahlen sein. Wir müssen also alles irgendwie als Zahl kodieren. So, die Menge aller solcher möglichen Datenpunkte bezeichnen wir als RN, also n-dimensionale reelle Raum. So, was brauchen wir weiter? Ein Skalarprodukt. Skalarprodukt ist eigentlich auch nichts Tolles. Ich nehme zwei solche Datenpunkte oder Vektoren her, multipliziere komponentenweise, addiere alles auf und bin glücklich. Kommt also eine reelle Zahl einfach raus. Weiterhin brauchen wir einen Abstand. Wir benutzen ja durchgehend die Euklidische Norm, brauchen also nichts Schwierigeres. Das ist also nichts weiter als der Pythagoras mal für ein paar mehr Dimensionen aufgeschrieben. Also auch nichts Tolles. So, das nächste ist vielleicht manchen nicht ganz so bekannt, der Gradient. Wir haben also eine Funktion, die uns so einen Datenpunkt mit vielen Komponenten auf eine einzige reelle Zahl abbildet, zum Beispiel dieser Abstand. Was machen wir da mit dem Gradient? Wir bilden also einfach nach jeder Komponente die Ableitung, tun so, als ob alle anderen Komponenten eine Konstante wären, die eine ist eine Variable, berechnen alle diese Ableitung und schreiben die einfach wieder als Vektor auf. Das Interessante ist, dieser Vektor zeigt in der Richtung des größten Anstiegs. Deshalb brauchen wir den. Wir wollen ja was optimieren und dann müssen wir wissen, wohin geht es am schnellsten bergauf. So, die letzten beiden Sachen sind also bloß aus der Optimierung zwei Bezeichnungen, argmin. Ich suche das Minimum einer Funktion, aber eigentlich interessiert mich nicht das Minimum, sondern die Stelle, wo das Minimum angenommen wird. Und ST steht also für Nebenbedingung, Subject to. Das war für mich neu, diese Bezeichnung. Als ich das mal studiert habe, haben wir diese Abkürzung noch nicht benutzt. Okay, Machine Learning, was ist das? Wer vor uns bei der Frau Julia Schmidt im Vortrag war, hat das schon mal gehört. Also ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, also dieses Teilgebiet, was ganz gut beherrscht wird. Was künstliche Intelligenz ist, dazu lasse ich mich lieber nie aus. Worum geht's? Wir haben eine Menge von Trainingsdaten, also irgendwie erfasste Daten, und wollen daraus ein Modell erlernen. Also irgendwie Eigenschaften, generelle Eigenschaften erkennen, die in diesen Daten drin stecken. Das ist also unser Ziel, das kann also ganz verschieden sein. Derzeit werden also drei Verfahrensklassen betrachtet beim Machine Learning. Das ist einmal das Supervised Learning. Das heißt, wir haben also für unsere Trainingsdaten in irgendeiner Form Ergebnis. Sprich meinetwegen für irgendwelche Immobilien haben wir die Fläche gegeben, wir haben die Anzahl der Zimmer gegeben, wir haben die Lage gegeben und den Preis und wir wollen für eine neue Immobilie einschätzen, was die kosten wird. Das wäre also Supervised Learning aus vorhandenen Daten mit Ergebnis für neue Daten das Ergebnis dann zu schätzen. Unsupervised Learning, hier haben wir also keine vorgegebenen Ergebnisse, hier geht es also darum, Strukturen innerhalb der Daten zu erkennen, ohne weitere Informationen. Was man immer wieder dort hört, ist das eine Mal das Clusterbildung, das andere ist also irgendwie die Komponenten rauszufinden, die wirklich eine Bedeutung für die Daten haben, die also tatsächlich die Informationen tragen. Weiteres kommt dann nochmal, eine weitere Anwendung für ein Unsupervised Learning kommt mal ganz am Rand weiter hinten nochmal, das sind also die Embedded Vectors oder Embeddings. Für Wortvektoren, auch das ist Unsupervised Learning. Und das, der letzte Punkt, was noch gemacht wird, was vor kurzem wieder groß in Mode gekommen ist, das ist das Reinforcement Learning. Wir wollen Strategien erlernen. So ganz neu kann es eigentlich nicht sein. Ich erinnere mich, dass Sandy Bitterlich, die gleiche Person, auch meine Bachelorarbeit geschrieben hat. Die ist, war 2014 oder 2013, weiß nicht mehr genau. Da haben wir das Thema auch schon mal uns angeguckt. Also ich war nie Betreuer, ich habe mich bloß nebenbei immer mal ein bisschen mit dort reingehängt, weil es mich auch interessiert hat. Okay, SVM, die Support Vector Machines, wie sie aussieht, haben wir vor uns gesehen. Gut, war nicht ganz ernst gemeint. Ist also einfach ein Verfahren des Supervised Learning. Also die Maschine, die gibt es also nicht wirklich. Das ist also einfach ein reines Verfahren, ein Algorithmus. So. Was wir wollen, ist an dieser Stelle, wir haben also unsere Trainingsdaten, für die sind also irgendwie unsere Ergebnisse bekannt und wir wollen also für neue Daten wissen, gehören die Daten zu einer bestimmten Klasse, also ist auf dem Bild eine Katze, ein Pferd oder ein Hund. Oder wir wollen also, wie ich es vorhin sagte mit den Preisen, wir wollen also wissen, was wird das ungefähr kosten, dieses neue Grundstück oder diese neue Immobilie. Was wir uns hier anschauen, ist nur die Klassifikation. Wenn Sie Regressionen machen wollen, müssen Sie überall, wo jetzt ein Minimum kommt, ein Maximum schreiben und umgedreht. Das ist der ganze Unterschied. Stimmt nicht ganz, aber im Wesentlichen ist es das. Gut. Gut. Klassifikation. Wie wollen wir vorgehen? Nochmal ausführlicher. Also wir wollen ein neues Objekt einer Klasse zuordnen. Das sind zwei oder mehr Klassen. Ja, also bei einer Mail wollen wir wissen, ist die Spam oder Ham. Oder bei einem Bild, wir wollen wissen, was drauf ist. Wobei wir uns auf bestimmte Motive beschränken, die wir halt vorgeben. Oder eben, ein Kunde wird halt ein Produkt kaufen oder nicht nach dem Aussagen, was er bisher bei uns gekauft hat, um ihm entsprechenden Vorschlag zu machen, also mit Werbung zu spammen oder besser gesagt, also Werbung möglichst gezielt zu verteilen. Gut, wichtig ist, für jeden Datenpunkt liegt die gleiche Zahl von Daten vor, also Komponenten oder Features oder mathematisch Dimensionen genannt. Ja, dies müssen immer als reelle Zahl kodiert sein. Also Support-Vektormaschine beruht darauf, dass alle Komponenten als Zahl kodiert sind. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Daten, wo wir das Ergebnis kennen, also die Klasse, die wir suchen, schon kennen, das sind unsere Trainingsdaten. Wir betrachten im Weiteren erstmal plus zwei Klassen und die Labels bezeichnen wir als minus eins und plus eins. Das macht sich ganz praktisch, wenn man die Werte so wählt. So, aus den Trainingsdaten, also den Daten, die wir bereits klassifiziert haben, erstellen wir ein Modell und mit Hilfe dieses Modells werden neue Daten dann entsprechend klassifiziert bewertet. Ne? Also Trainingsdaten, wir versuchen die Struktur zu erkennen, die in diesen Daten steckt und diese Struktur halt in irgendeiner Form sinnvoll halt darzustellen, um dann mit dieser Struktur halt für neue Daten die Bewertung vornehmen zu können. Okay. Gut. Nochmal kurz zur Geschichte. Also wie der Name genau zustande kommt, was Supportvektoren sind, kommt dann noch. Wo das Maschine herkommt, also man wird auch von Support Networks geredet, Support Vector Networks. Ja. Ganze Geschichte ist also nichts Neues. 1963 ging die ganze Geschichte los, erstmal mit linearer SVM. Das war auch zur Zeit, als die neuronalen Netze noch linear waren und man festgestellt hat, dass man ein XOR mit einem neuronalen Netz nicht abbilden kann. Geht mit einer linearen SVM genauso wenig. So, damals hat also zwei Russen sind das wahrscheinlich, haben damit angefangen, sich dieses Verfahren zu überlegen. 92 etwa, also in den 90er Jahren, kam der Kernel-Trick dazu, also das ist dann eine lichtlineare Verarbeitung der Daten. Ja, Herr Wapnick taucht ja wieder mit auf. Mir ist nicht klar, ob das wirklich der Entwickler ist oder ob das bloß die graue Eminenz ist, die immer ihren Namen mit drauf haben will auf dem Paper. Ja, Sie sehen dann auch weiter, Soft Margin, eine weitere Erweiterung, taucht der Herr Wapnick auch wieder auf. In weiteren Papers taucht er jetzt nicht mehr unbedingt auf. dann kam also neue Optimierungsverfahren dazu, Mehrklassen, SVM, neue Methoden, wie man das machen kann. Gut, das zur Geschichte, also Sie sehen, nicht wirklich neu, aber wird weiterhin gerne benutzt. So, wie gehen wir prinzipiell vor? Also jetzt nicht bei Klassifikation allgemein, sondern Klassifikation mit Support-Vektormaschinen. Wir betrachten unsere Punkte einfach als Datenpunkte im euklidischen Raum. Also wenn wir zwei Komponenten haben, dann einfach Punkte in der Ebene oder im Raum, dann halt, so können wir es uns noch vorstellen, höherdimensional, brauchen wir dann ein bisschen mehr Fantasie, ich habe sie nie. Also wir müssen mal also auf drei Dimensionen runtergehen, wenn wir uns irgendwie was grafisch vorstellen wollen. So, was wir jetzt machen wollen, bleiben wir mal im Zweidimensionalen. Wir wollen also da einfach eine Gerade dazwischen legen, dass die Guten und die Schlechten dann in verschiedenen auf verschiedenen Seiten dieser Gerade liegen. Kommt dann gleich noch ein Bild. So, und für einen neuen Punkt gucken wir einfach auf, wir bestimmen also diese Gerade aus unseren Trainingsdaten. Auf der einen Seite sind nur die roten, auf der anderen sind nur die blauen Punkte. Und wenn wir jetzt einen neuen Punkt haben, gucken wir uns also die Gerade an, die wir vorher bestimmt haben und gucken, auf welcher Seite sind wir und färben den Punkt dann rot oder blau ein. Okay, also Idee hoffentlich klar. So, die Frage ist natürlich, wie bestimmt man so eine Hyperebene? Was heißt optimal hier? Wann ist die Hyperebene gut? Man kann also viele Geraden dazwischen legen. Und wie bestimmen wir denn die Seite, auf der wir sind? Gut. Fangen wir mal an. Gut, Elementargeometrie, 12. Klasse oder so. Wie bestimmen wir, welchen Abstand ein Punkt von einer Ebene hat oder von einer Geraden hat? Wir machen es mal hier zweidimensional, kann man es schön malen, kann man es sich noch vorstellen. Müssen wir uns erstmal überlegen, wie ist eine Gerade gegeben in der Ebene? Wir können eine Gerade darstellen, indem wir einfach einen senkrechten Vektor auf diese Gerade draufstellen. Damit haben wir die Richtung der Geraden. Und zum anderen brauchen wir den Abstand von der Null. Das ist, der Abstand von der Null ist das H bei mir und das W ist die Richtung. Länge von W ist erstmal völlig egal. Ist auch wichtig, dass wir das frei skalieren können. So, wir wollen haben, und jetzt haben wir einen Punkt X auf der Ebene. Wir wollen also wissen, also wie hängt das X mit dem H zusammen? Ja, was haben wir da? Wir haben zunächst erstmal hier ein rechtwinkliges Dreieck. Der Punkt H, der den Abstand H hat, hier ist ein rechter Winkel, hier haben wir unser X, ne, und hier haben wir den Ursprung. So, da gibt es also irgendwie eine Definition vom Kosinus, habe ich mal gelernt, Ankathete zur Hypotenuse war das, ne? Stimmt das? Steht auch hier, ich habe es mal umgeformt, H ist also die Länge der Hypotenuse mal dem Kosinus Phi. Also ich kann es umstellen, Kosinus Phi ist H durch Norm von X. Ja, ist genau die Definition vom Kosinus. So, jetzt müssen wir ein kleines bisschen weitergehen. Gucken wir uns mal an, wie ist das Skalarprodukt von dem W und dem X definiert. Das war Länge des einen Vektors mal Länge des zweiten Vektors mal Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Der Winkel ist freundlicherweise der gleiche, nämlich unser Phi. So, und die Länge, da taucht einmal auch wieder das X auf, die Länge von X, also X mal Kosinus Phi. So, jetzt gucken wir uns die beiden Gleichungen an, sehen, X mal Kosinus Phi können wir ja rauskanten, können das H reinschreiben. Fuhren wir nach H um, kriegen wir raus, H ist das Skalarprodukt aus W und X, also meinem Datenpunkt, der auf der Ebene liegt, dem Stellungsvektor der Ebene, geteilt durch die Länge von W. Das ist der Abstand des Punktes, also von der Ebene und damit der Abstand der Ebene von der Null. Gut, wozu brauchen wir das? Wir wollen jetzt nicht von Punkt X wissen, da liegt genau auf der Ebene, sondern wir wollen ja wissen, wie ein neuer Punkt, welchen Abstand der von der Ebene hat. Also X'. Schreiben wir den ganzen Spaß. Achso, hier, wir machen noch eine kleine Substitution. Das hat auch wieder bloß kosmetische Gründe. Wir setzen ein B als H ist ja gegeben, minus H mal Norm von W. Das macht man einfach deshalb, damit die späteren Formeln ein bisschen ästhetischer aussehen. Hat also sonst keine Bedeutung weiter. Wir multiplizieren also mehr oder weniger plus den also die Länge dieses Vektors, W des Stellungsvektors, mit rein in den Abstand. Gut, für den Punkt X machen wir genau das X' machen wir genau das gleiche Spielchen. Wir denken uns eine parallele Ebene durch den Punkt X, X'. Wir machen die gleichen Überlegungen, bekommen also raus, wie groß ist H', also dieser Abstand des gesuchten Punktes. So, und wenn wir jetzt von der Null erstmal, und wenn wir jetzt den Abstand von der Ebene wissen wollen, ist es einfach die Differenz zwischen H' und H. Setzen wir das, was wir uns vorher überlegt haben, beides ein, kriegen wir diese Gleichung, also das Skalarprodukt aus dem Stellungsvektor und dem Punkt plus beim skalierten Abstand, das B, geteilt alles durch die Norm dieses Stellungsvektors. Wenn wir jetzt das X selber hier einsetzen, die Gleichung kommt 0 raus. Ich kann das also einfach gleich 0 setzen, habe damit die Ebenengleichung, nennt man hessische Normalform, diese Darstellung. So, das geht also auch mehrdimensional plus zweidimensional dargestellt. So, wichtig dabei ist, wir können das W mit einem beliebigen positiven Faktor durchmultiplizieren, das gleiche müssen wir mit B machen, weil wir dort ja die Länge von B mit drin haben, dann ändert sich an dem Abstand nichts. Ja, wer es ein bisschen genauer hinguckt, der sieht das. Wenn wir hier einen Faktor in das B reinnehmen, dann können wir ausklammern im Zähler und im Nenner. Was ist die Norm von W? Das ist gerade die Wurzel, also ein Skalarprodukt von W mit sich selbst. Da steckt zweimal der Faktor drin, Wurzel rausgezogen, steckt er noch einmal drin, kürzt sich der Faktor weg. So, wenn wir mit einem negativen Faktor multiplizieren, ändert sich genau das Vorzeichen. Das heißt also, wir können oben und unten einfach vertauschen, indem wir das W einfach dann negieren, das W und das B. Na, in der Norm, da kriegen wir zwar auch wieder den gleichen Wert raus für den Faktor, aber das Vorzeichen fliegt raus, ne, durch das Quadrieren und wieder den Wurzel ziehen. Okay. Gut. Diese Gleichung, also müssen wir uns einfach merken, dass der Abstand eines Punktes von der Ebene. Also W und B ist gegeben, wenn wir die Ebene schon kennen. Und wir setzen den Punkt einfach ein und haben diese einfache Rechnung. Gut, jetzt wollen wir also unsere Hyperebene hier reinlegen. Wir wissen also, wie die beschrieben wird durch W und B. Jetzt wollen wir die aber so reinlegen, dass dieser Abstand der Punkte zu dieser Ebene möglichst groß wird. Das machen wir schön symmetrisch. Wir bilden also ein möglichst breites Band, was wir dort dazwischen klemmen können, zwischen die roten und die blauen Punkte. Drehen das also so lange hin und her, bis das Band möglichst breit wird und die Hyperebene knallen wir einfach genau in die Mitte rein. So, gut, müssen wir ein bisschen mathematischer aufschreiben. Jetzt haben wir noch das Problem mit dem Vorzeichen und dazu haben wir jetzt unser Label gerade 1 und minus 1 gewählt. Und zwar nehmen wir die Seite, wo wir den negativen Abstand bekommen, nehmen wir einfach das Label minus 1 und die Seite, wo wir einen positiven Abstand bekommen, nehmen wir das Label plus 1, multiplizieren wir es zusammen, kriegen wir immer was Positives. Betrag ist immer der Abstand. Also wir wollen T, das ist mein Label, mal diesen Ausdruck für den Abstand von der Ebene, wollen wir möglichst maximal kriegen. T, wie gesagt, ist 1 oder minus 1. So, und jetzt sehen wir auch, wo der Begriff Supportvektoren herkommt. Das sind genau die Punkte, die auf dem Rand liegen. Die bestimmen also das Modell. Alle anderen Punkte brauchen wir später nicht mehr. Wir brauchen bloß noch die Punkte, die praktisch den Rand bestimmen. Damit ist also diese Ebene eindeutig bestimmt. So, und dann, wenn wir den Abstand möglichst groß wählen, können wir also auch relativ sicher sein, selbst wenn wir einen Punkt hier in diesen Abstand drin finden, dass wir den mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der richtigen Seite in die richtige Klasse einordnen. Okay, gut, machen wir es ein kleines bisschen genauer. Unser kleines Optimierungsproblem. Da. Unser kleines Optimierungsproblem, was wir hier jetzt bekommen, ist also, wir wollen also den Abstand möglichst groß haben. Mathematisch aufgeschrieben, der kleinste Abstand eines Punktes von der Ebene, das ist dieses innere Minimum, soll maximiert werden. Hier haben wir dieses Argmax, also wir suchen ja die Parameter W und B. Also wir wollen nicht den Abstand wissen, das ist uns eigentlich völlig egal, sondern wir wollen wissen, für welche Parameter W und B ist da am größten, damit wir neue Punkte klassifizieren können, dann dafür brauchen wir die Ebenengleichung. So, in der oberen Gleichung kann ich das W aus dem inneren Minimum rausziehen. Hier geht also, gehen die Datenpunkte nicht ein, also XM sind die Datenpunkte hier, jeder Datenpunkt geht ein. Das W, also wie gesagt, die Ebene, da gehen die Datenpunkte dann nicht mehr ein. Können wir also hier rausklammern. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Doppeloptimierung ist immer was ganz Hässliches. Wir müssen also irgendwie mal versuchen, das noch ein bisschen zu vereinfachen. Das geht. Und zwar, kommt gleich auf der nächsten Folie nochmal als Formeln. Wenn dieses Minimum existiert, ist es ja größer 0. Ja? Wir kriegen also, wenn es die Ebene wirklich gibt, haben wir also einen Abstand, der größer 0 ist. So, jetzt haben wir gesagt, wir können das W und das B beliebig skalieren, ohne dass sich jetzt was ändert am Abstand. Na, das hier oben in der Formel sieht man es vielleicht besser. Ich multipliziere einen Faktor rein. So, wenn mein Abstand also jetzt Epsilon ist, multipliziere ich einfach mit 1 durch Epsilon durch und damit sind die inneren Abstände alle größer gleich 1 plötzlich. Und ich habe die innere Optimierung los, dass ich weiß dann, das Minimum ist größer gleich 1. Habe allerdings dann, das erkaufe ich mir durch entsprechende Nebenbedingungen, das habe ich also jetzt hier aufgeschrieben. Na, also wir kriegen, also ich habe es Kappa genannt, kriegen also einen Abstand, der größer 0 ist dort. Wir teilen einfach durch das Kappa und damit kriegen wir einen Abstand größer gleich 1. Es ändert sich nichts an dieser Abstandsbewertung. W und B dürfen wir beliebig durchskalieren. So, wir bekommen also ein neues Problem, jetzt allerdings mit Nebenbedingungen. Wir suchen also jetzt nur noch dieses Maximum von 1 durch W. Nur das ist noch zu maximieren. Allerdings mit den Nebenbedingungen, dass also dieses innere Produkt, was also dieser umskalierte Abstand ist, dann größer gleich 1 ist. Für jeden Datenpunkt. Gut. 1 durch Norm W ist auch noch irgendwie hässlich zu optimieren, das ist hässliche Funktion, also in der Norm, da steckt erstmal ein Quadrat drin, dann wieder eine Wurzel und dann nochmal 1 durch, das ist also irgendwie alles ein bisschen mathematisch hässlich, sowas Schwieriges bringen Mathematiker nicht. Deshalb überlegen wir uns mal, 1 durch X, das ist also eine monoton fallende Folge oder monoton fallende Funktion, richtiger. Gehen wir also einfach zum Kehrwert über, kriegen wir eine monoton steigende Funktion, aus dem Maximum wird dadurch ein Minimum. So, und wir müssen also statt argmax 1 durch Norm W, können wir also genauso gut argmin 1 Admin von Norm W bestimmen. So, nun haben wir immer noch eine Wurzel drin, dann quadrieren wir durch. Quadratfunktion ist streng monoton steigend. Ändern wir also nichts am Minimum. Die Norm selber ist positiv, also machen wir auch an der Stelle nichts falsch. So, also wir minimieren jetzt plötzlich Norm W Quadrat statt Norm W. Einfach um die Wurzel loszuwerden, die da drin mit drin steckt. So, und aus ästhetischen Gründen führt man noch einen Halb als Faktor ein. Da ändert natürlich auch nichts. Ne? Also wenn ich das Minimum habe, habe ich dann nochmal durch zwei Teile immer gleichmäßig, da passiert gar nichts. Das hängt einfach damit zusammen, wir müssen das Norm W Quadrat nochmal ableiten. Und das hoch 2 wird dann in der Ableitung ein Faktor 2 und dann mit einem Halb kürzen wir das raus. Also einfach auch bloß ein ästhetischer Trick. So, unser Optimierungsproblem sieht dann also so einfach aus. Wir suchen also von 1,5 Norm W Quadrat das Minimum, genauer gesagt also die Stelle, die Parameter, für die das Minimum eintritt, nämlich B und B, mit den Nebenbedingungen halt, die ich sagte, die also festlegen, dass dieser Rand den Mindestabstand hat, den wir halt umskaliert haben auf 1. So, dieses Problem, das ursprüngliche Problem wird, jetzt muss ich ganz konkret sagen, in SkyKit Learn, wird mit dem Stochastic Gradient Descent Verfahren gelöst. Das Verfahren ist relativ schnell, also und zwar geht hier rein, ich habe mal die Komplexität angeguckt, ich habe den Nachweis allerdings nicht nachgelesen, ich hoffe es stimmt. Ja, es geht ein als linearer Faktor die Anzahl der Datenpunkte, der Trainingsdaten. Es geht ein die Zahl der Komponenten, aber die Zahl der Nicht-Null-Komponenten. Das ist wichtig für Text-Mining, weil man dort eben sehr häufig Vektoren hat, die sehr viele Null-Komponenten enthalten. Also alle Nullen werden gar nicht mitgezählt, die gehen in die Komplexität ein. Die machen das Verfahren nicht langsamer. Macht also nicht, wenn wir ja Vektoren mit der Dimension 8000 haben, 8000 Features oder sowas, was da üblicherweise genommen wird, wenn fast alles Nullen sind, geht das nicht in die Laufzeit. Das K ist die Zahl der Iterationen, spricht also die Genauigkeit, wie genau wir diese Ebene bestimmen wollen. Das sind ja iterative Verfahren. Wir müssen also immer wieder das Gleiche machen, bis wir eine gewünschte Genauigkeit erzielt haben. Das hängt jetzt wirklich von der konkreten Art der Daten ab, wie viele Iterationen man braucht. Okay. Ja, gut. Ich kann, also das Verfahren selber kenne ich jetzt nie weiter. Gradient Descent ist klar, also wir gehen genau in die Richtung des Gradienten oder des negativen Gradienten, haben wir den steilsten Abstieg, das ist klar und das ist Stochastik. Wir wählen jetzt, ich glaube, Datenpunkte, also zufällig Datenpunkte aus in jedem Schritt, ein paar und jedes Mal andere, betrachte also gar nicht alle Datenpunkte. Gut, auch hier bitte mit Vorsicht genießen, ich habe es nicht genau nachgelesen, wie es funktioniert. So, gut, ursprüngliches Problem, lineare SVM geklärt. Ja?
Eine Frage, wird jedem angepasst, wenn ein neuer Punkt hinzukommt?
Oder? Wir gehen erstmal von einer konstanten Trainingsmenge aus. Also im Prinzip, wenn wir neuen Trainingspunkt dazu bekommen, müssen wir neu trainieren. Das kann man jetzt hier online machen, also sprich also oder iterativ machen, dann muss man sich das Modell aufheben, könnte man nachtrainieren. Normalerweise wird es aber nie gemacht. Also müsste ich, wenn die neue Daten kommen, Modell wegwerfen, neu trainieren komplett.
Wenn man das Modell dann fertig hat und dann
ja.
Einsetzt, dann ändert man es aber nicht mehr.
Nee, es sei denn, kommen eine große Menge neue Trainingsdaten dazu, wenn man das will, dann müssen wir aber komplett erstmal neu rechnen. Oder man hat sämtliche Zwischenschritte dieser Optimierung aufgehoben. Die Verfahren sind iterativ. Das heißt, ich kann dort Datenpunkte dazu nehmen, bei den meisten Verfahren. Aber ich muss dann eben alles aufheben, was zwischendrin in der Optimierung gebraucht wird. Ansonsten brauche ich nur noch die Ebenengleichung. Okay? Gut, kommen wir ja?
Für dieses restriktierte Minimierungsproblem, wie macht man das in SkyKit-Learn? Da stellen die dann Kontaktverbindungen auf oder die Stumpfvarianten?
Da kommen wir noch dazu. Wir haben jetzt erstmal, wie gesagt, nur diese Nebenbedingungen halt größer gleich 1, aber jetzt Soft Margin oder sowas und ja, Kuntaker-Bedingungen kommen erst zum Zug, wenn wir zum dualen Problem übergehen, kommt gleich. Okay, Problem 1, keine lineare Trennung möglich, hat man vorhin schon gesagt, XOR hatte ich gesagt, als Support-Vektormaschine, tolles Verfahren, aber kann niemand simples XOR. Wie gesagt, kann ein klassisches neuronales Netz auch nicht, wenn man bloß eine lineare Aktivierungsfunktion hat, liegt einfach am Verfahren. Gut, also hier mal angedeutet, wir wollen also hier Datenschutzüberwachung und sowas machen. Wir interessieren uns also für unsere Normalbürger, die normales Einkommen haben und normal viel Geld für ihr Hobby ausgeben. Und dann haben wir Ausreißer, also Leute, die ganz wenig Geld haben und wenig fürs Hobby ausgeben oder Leute, die ganz wenig haben und ganz viel Geld fürs Hobby ausgeben oder ähnliches, die also irgendwie abweichen, die wir ein bisschen beobachten müssen. Gut, ich habe es jetzt sehr krass formuliert, aber gut, einfach mal als Beispiel, kann jetzt auftreten, wir haben also irgendwie die eine Klasse zentriert, um einen Punkt und die anderen Daten sind also irgendwie weiter mit einem größeren Abstand. Ja, ich habe mal hier einfach eine lineare SVM durchgelegt, allerdings jetzt wirklich mit Soft Margin, sonst wird es gar nicht gehen. Da ja, sehen wir also, das trennt die Datenpunkte nicht wirklich. Ja, sehen Sie also, dass die Dreiecke und die Kringeln werden hier nie voneinander getrennt. Gut, was kann man hier machen? Das ist also entsprechend der Trick. Wir versuchen also neue Komponenten einzuführen, und zwar nicht linear. In dem Fall also einfach den Radius, genauer gesagt das Quadrat des Radiuses, damit ich mir das Wurzelnziehen sparen kann. Führe ich also einfach zu diesen beiden Komponenten x1 und x2 noch den Radius zusätzlich als Komponente ein. Wenn wir das mal plotten im Dreidimensionalen, sehen wir, hier können wir problemlos eine Ebene dazwischen legen. Gut, schön und gut. Problem ist bloß, wir haben üblicherweise nicht zwei Komponenten, sondern ganz viele. Und wir müssten jetzt jedes Paar anschauen, ob vielleicht gerade da diese nichtlineare Trennung, diese quadratische Trennung möglich ist. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht zweidimensional angeordnet, geht es gar nicht mit zwei, sondern ich brauche statt Paare dann Triebel oder N-Tubel. Viel mehr Komponenten, die ich miteinander nichtlinear verknüpfen muss. So, damit bekomme ich jede Menge neue Komponenten dazu und dazu noch für jede Komponente, nicht jede nichtlineare Komponente, irgendeinen Parameter, wie ich den skalieren muss. Sie sehen das also hier, ich habe das hier oben mal auch allgemein aufgeschrieben. Das sind die ganzen Komponenten, die ich eigentlich mit reinnehmen muss, wenn ich zwei Punkte kombinieren will miteinander. Und das, Sie sehen, zwei tauchen bloß auf, alle anderen haben hier eine Null davor. Das ist einfach willkürlich gewählt. Ich habe die Daten also um die Null zentriert hier einfach. Wenn ich das nie machen würde, werden die anderen Komponenten nie verschwinden. Sonst wäre die Trennung nicht möglich. Ja, wie wähle ich die Parameter? Und zum anderen, ich kriege eine Unmasse an Komponenten. Ne? Also, wenn wir schon alle Paare dazu nehmen, kriegt man aus unseren N-Komponenten plötzlich N über 2 Komponenten noch dazu. Wenn wir noch Triebel dazu nehmen oder eben alle Tubel dazu nehmen, kommen wir auf 2 hoch N zusätzliche Komponenten. Na gut, 2 hoch N, das ist schon fast unendlich für die Informatik, ist also nicht so richtig schön. Müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Also rein technisch geht das unter Umständen, aber eben nicht praktisch durchführbar. Gut, und da kommen wir zum dualen Problem. Gut, also auch hier wieder nur angelesener Stoff. Also ich habe es mal im Studium gehabt, das liegt aber über 30 Jahre zurück. Es ist mir etwas schwer gefallen, mich wieder reinzufitzen. Wir schauen uns mal das verallgemeinerte Problem an. Wir haben also eine Funktion, die wir minimieren wollen, f von x, mit einer Randbedingung g von x größer gleich 0. So, es gibt zwei Fälle, was passieren kann. Unser Punkt, unser Minimum liegt auf dem Rand. Der Rand, unser Randbedingung halt, ist g von x gleich 0. Wenn wir den Gradient von g von x anschauen, muss der senkrecht auf dem Rand stehen. Warum ist das so, wenn der schräg stehen würde? Könnte ich den zerlegen in eine Komponente, die parallel zum Rand läuft und eine Komponente, die senkrecht drauf steht und die Komponente parallel zum Rand wäre nicht 0 und so eine Komponente im Gradient, die nicht 0 ist, bedeutet einen Anstieg. So, da der Rand aber konstant 0 ist, kann das nicht sein. So, schauen wir uns den Gradient von f an. Auch der muss senkrecht auf dem Rand stehen. Würde das nicht der Fall sein, könnte man auch wieder den Gradient von f zerlegen in die Komponente, die senkrecht auf dem Rand steht und eine, die parallel zum Rand läuft. Die parallel zum Rand läuft, wird nicht 0. Wenn wir ein Stückchen in diese Richtung gehen würden, hätten wir einen größeren Wert oder einen kleineren Wert, in dem Fall bei mir, Minimum. Okay, kann also nicht sein. Wenn also ein minimaler Punkt auf dem Rand liegt, dann müssen also der Gradient von f und der Gradient von g senkrecht aufeinander stehen. Ich kann also so eine Gleichung aufstellen, Gradient f von x minus a mal Gradient g von x ist 0. Also es muss so ein Skalar a geben, dass diese Bedingung erfüllt ist. Das ist einfach Parallelität hier. So, das a dabei größer 0, also deshalb muss ich hier aufs Vorzeichen achten, das muss also hier in dem Fall ein Minus sein. So, wenn wir nicht auf dem Rand sind, dann können wir diese Gleichung, wenn wir nicht auf dem Rand sind, spielt also der Rand keine Rolle, dann haben wir das Minimum in dem Fall erreicht, wenn der Gradient 0 ist. Könnte auch Maximum sein. Wir gehen mal davon aus, dass unsere Funktionen gutartig genug sind, dass es tatsächlich ein Minimum ist. Aber nur in so einem Punkt kann also tatsächlich das Minimum angenommen werden, wenn der Rand uns in den Weg kommt. So, das können wir genauso formulieren mit dieser Gleichung. Da wird das a gerade 0. So, was wir jetzt machen ist, ich habe es jetzt ein bisschen verdreht, die Lagrange-Formulierung. Wir schreiben also diese Formel im Prinzip mal ohne Ableitung auf, setzen hier die Ableitung ein, setzen die auf 0 und können auf diese Weise das x eliminieren, diesen Vektor x. Also das gibt ja Gradient, 0 heißt ja, also wir haben n Gleichungen, jede hat den Wert 0, jede dieser Gleichungen, also für jede Komponente, jede den Wert 0 habe ich also n Gleichungen, ich kann also das x komplett oder nach x komplett umstellen, fällt raus und habe dadurch jetzt plötzlich ein neues Problem in A. Ja, ich setze also in die Lagrange-Funktion, leite das ab, setze die Ableitung 0, form nach x um und setze ein. So, auf diese Weise bekomme ich also dann ein neues Optimierungsproblem in A über die Lagrange-Funktion. Na, hier kommt die Kuhn-Tucker-Bedingung zum Tragen, die also jetzt besagen, wenn ich auf dem Rand bin, ist das A gerade ungleich 0 und wenn ich im Inneren bin, wenn der Rand keine Rolle spielt, ist das a gerade 0. Okay, hier also nochmal formuliert mit mehreren Nebenbedingungen. Wir haben es erst mit einer betrachtet, mehrere werden einfach linear kombiniert, ist nichts dazu. Gut, die Mathematik dahinter ist nicht ganz so einfach, aber erstmal im Prinzip von der Idee her. Gut, wir müssen, damit wir das anwenden können, müssen wir unsere Nebenbedingungen umformulieren. Wir haben ja gesehen, g von x muss größer gleich 0 sein, unsere Nebenbedingung war aber größer gleich 1. Na gut, das ist eine leichte Übung, links und rechts eine 1 abgezogen, haben wir größer gleich 0. So, jetzt pappen wir den ganzen Kram zusammen zur Lagrange-Funktion. Es kommt also dieser Term dazu, wir müssen abziehen, weil wir Minimum suchen. Für jeden Datenpunkt brauchen wir also, oder für jede Nebenbedingung brauchen wir so einen Lagrange-Faktor. Den multiplizieren wir hier ran, summieren also das alles auf. Diese Lagrange-Funktion leiten wir jetzt partiell nach jeder Komponente von W ab und nach B, setzen das alles auf 0, setzen wieder rückwärts ein und bekommen ein Optimierungsproblem in A, das duale Problem. So, sieht also so aus, sieht jetzt vielleicht auf den ersten Blick erstmal ein bisschen unästhetischer aus, aber was man da oben sieht, das sind auch bloß Skalarprodukte und Skalarprodukt mit sich selber ist eigentlich auch bloß ein Quadrat, ein verstecktes Quadrat. Gut, kommen also noch ein paar dazu, es ist aber trotzdem ein quadratischer Term mehr oder weniger, oder zumindest ein konvexer Term. Es kommt hier noch ein zweiter Term dazu und unsere Nebenbedingungen sind jetzt also zum einen, die AI sind größer gleich 0, das kommt aus der Lagrange-Formulierung und wir brauchen noch diese zweite Nebenbedingung, dass AI mal TI gleich 0 ist. So, interessant, diese A's, hatte ich schon gesagt, Quintaker-Bedingungen, die sind nur dann ungleich 0, wenn wir auf dem Rand sind und das sind genau unsere Supportvektoren. Alle anderen Vektoren, alle anderen Datenpunkte können wir nach dem Lösen dieses Optimierungsproblems, des dualen Problems entsorgen. Wir brauchen nur noch unsere Supportvektoren und die entsprechenden Faktoren für die Supportvektoren. So, ich habe mir mal die Klassifikation eines neuen Punkts aufgeschrieben, wie das aussieht. Kann man jetzt alles problemlos nachrechnen. Das ist nicht wirklich kompliziert, das ist zwar eine etwas längere Rechnerei, aber eigentlich einfach. Ja, das B, da gehe ich einfach auch bloß die Menge der Supportvektoren durch. Wichtig dabei ist, wenn wir uns alle Gleichungen hier mal anschauen, hier tauchen nur noch Skalarprodukte auf. Also die Datenpunkte x und auch ein neu zu klassifizierender Punkt taucht nur in der Form von einem Skalarprodukt auf, nie anders. Das ist jetzt wichtig für unser nichtlineares Problem. Was hat man für ein Problem bei unserer nichtlinearen Erweiterung? Wir mussten also x ersetzen durch halt einen neuen Vektor, das ist das Phi von x, das ist eine nichtlineare Transformation und da kommen wir praktisch in R unendlich, also in einen sehr hochdimensionalen Raum. Ich habe es zur Bequemlichkeit einfach mal so geschrieben. So, aber wir brauchen ja eigentlich bloß das Skalarprodukt Phi von i und Phi von xi, Phi von xk. Das bildet uns wieder ab in den R1, also sprich einfach auf eine reelle Zahl. Das heißt, wir kommen also eigentlich aus dem Rn, zwischendurch mal kurz in den R unendlich und wieder zurück in den R1. So, dann machen wir erst den Zwischenschritt, den sparen wir einfach ein. Wir ersetzen also einfach dieses Skalarprodukt mit dieser komischen Funktion, die wir nicht so richtig bestimmen können, durch eine neue Funktion, die sich so ähnlich wie ein Skalarprodukt verhält, den Kernel. Die nimmt die beiden Vektoren her und bildet die auf eine Zahl ab. Also das Skalarprodukt ist sowas, also da haben wir bloß halt keine nichtlineare Transformation. Wir brauchen also irgendwas, was hier was irgendwie die Nichtlinearität reinbringt. So, also statt dieses Phis und dem Skalarprodukt daraus ersetzen wir also einfach das Skalarprodukt durch eine neue Funktion, diese Kernelfunktion. Die Kernelfunktion, die muss ein paar technische Eigenschaften erfüllen. Die wichtigste Eigenschaft, die wir es erfüllen muss, ist, dass diese Kram-Matrix, also wenn ich also diese sämtlichen Skalarprodukte, nicht die sämtlichen Werte, die für die Datenpunkte mal ausrechnen, in der Matrix aufschreibe, dass die Matrix positiv definiert ist. Stimmt auch nur bedingt, also mathematisch ist es nur dann eine Kernelfunktion, wenn das nicht erfüllt ist, funktioniert es meistens trotzdem. Bloß dann funktioniert die. Ja, das Problem ist einfach, Kernelfunktion heißt, ich kann das zerlegen in dieses Phi von x mal Phi von j Skalarprodukt, das kann ich dann nicht mehr unbedingt. Das heißt aber nicht, dass das die Optimierung nicht funktioniert. Ja, ich habe bloß eben, kann ich sagen, es gibt so eine Funktion Phi, wenn ich es auch nicht bestimmen kann. Okay, gut, was nimmt man üblicherweise? Es sind drei Kernel üblich für diese Sachen. Der erste wird am liebsten genommen, das ist der Gauss-Kernel. Das ist im Prinzip die Gauss-Kurve, was wir machen. Das ist so eine Art Abstandsfunktion. Also ich definiere mir den Abstand über zwei Punkten. Wenn die Punkte identisch sind, ist der Abstand maximal. Je weiter ich auseinandergehe, desto stärker fällt der Funktionswert ab. Also dieser Wert kleiner. Ist also genau die Glockenkurve, wenn man sich den Funktionsverlauf mal anschaut. Das nennt man stationärer Kernel, weil der nur von dem Abstand der beiden Datenpunkte abhängig ist. So, wir haben hier einen freien Parameter drin, das Gamma. Wir können also den Exponenten ein bisschen skalieren, je nachdem, wie stark wir diese Nähe der beiden Punkte betonen wollen oder nicht. Nächstes ist der Polynomkernel, das entspricht etwa dem, was ich in dem Beispiel gezeigt habe, was alle machen, also mit dieser kreisförmig angeordneten Daten und der Schale drumherum, das hätten wir also irgendwie Potenz 2. Dann nehmen wir also einfach das Skalarprodukt von zwei Punkten, addieren irgendeinen Bias drauf und nehmen halt eine, zum Beispiel Potenz 2. Hier haben wir zwei freie Parameter, also was nehmen wir als Bias und was nehmen wir als Exponent. Gut, müssen wir irgendwie entscheiden. Sigmoidkernel. In weiterer Form habe ich noch nie weiter beschäftigt. Die beiden ersten Kernel sind also tatsächlich Kernel. Nach der Definition der Sigmoid-Kernel muss das nicht sein, funktioniert aber wohl auch ganz gut. Wir hören dann noch einen praktischen Vortrag, vielleicht wird dann noch was dazu gesagt an dieser Stelle. Okay. Gut, das war Problem Nummer 1. Also, lineare Trennung geht überhaupt nicht. Problem Nummer 2, die Ausreißer. Beziehungsweise irgendwelche Personen oder was weiß ich, irgendwelche Daten, die sich unanständig benehmen. Die einfach so frech sind, in die falsche Klasse zu fallen, wenn diese gar nicht gehören. Gut, ja, können Sie sich vorstellen, also auch wenn Sie irgendwie hier Grundstücke oder Immobilien versteigert werden, irgendjemand hat völlig falsche Preisvorstellungen, verlangt für irgendein verfallenes Bahnwärterhösel im Erzgebirge dann eine Million oder so. Das ist also dann irgendwie vermutlich falsch klassifiziert. Das kann also aber trotzdem immer wieder passieren. So. Und das wäre also irgendwie sinnvoll, damit irgendwie umgehen zu können. Also zumindest kleine Fehler ist natürlich klar, wer ist sinnvoll, aber auch mal so einen Ausreißer denn irgendwie ausgleichen zu können. Was macht man da? Wir schauen uns also einfach nochmal den linearen Fall an. Wir haben hier unsere Trennebene, wir haben hier unsere blaue Ebene, das ist also für den Wert plus 1 und wir haben die rote Ebene für den Wert minus 1, also unser Band, unser verbotenes Band. So, blaue Punkte, Punkte, die blau klassifiziert werden. Ist der Abstand größer 1, alles gut. Also der umskalierte Abstand. Ist er genau 1, ist auch noch alles gut. Wird er aber kleiner 1, sprich er liegt also zwischen unserer Trennebene und dem blauen Band, dann addieren wir einfach eine kleine Korrektur drauf, also es kommt ja ein Wert zwischen 0 und 1 raus. Wir addieren einfach was drauf, dass das größer 1 wird oder genau 1 wird. Liegen wir genau auf der Trennebene, addieren wir genau 1 auf, wenn wir weiter wegklicken, entsprechend mehr. Na, wir erlauben also für jede Variable einen leichten Klassifizierungsfehler, abhängig von den Daten. Addieren also einfach so ein Slack drauf oder Schlupf drauf, um das eben solche einzelnen Werte dann zu korrigieren, in die richtige Klasse reinzuschieben. Natürlich dürfen wir den Fehler nicht beliebig groß werden lassen, weil sonst können wir uns die Klassifikation sparen, dann wird jeder Punkt falsch klassifiziert. Kann man auch ausprobieren. Hier, wenn man das mal wirklich rechnet, praktisch mal das C kommt gleich auf 0 setzen, sieht man, dann weigert sich das System zu rechnen überhaupt. So. Was machen wir hier? Also wir haben also unser Optimierungsproblem. Ich habe jetzt erstmal den linearen Fall wieder aufgeschrieben. Also war halt nur ein W-Quadrat, was wir minimieren müssen. So, und jetzt müssen wir aber zusätzlich, wir wollen ja diesen Fehler nicht beliebig groß werden lassen. Wir addieren also alle Fehler auf. Die sind alle positiv, ne? Also wir haben ja immer bloß in die eine Richtung korrigiert. Addieren also alle Fehler auf, multiplizieren die mit einem Faktor, einem Straffaktor und sagen, das Ganze wollen wir jetzt minimieren. Ja, also zum einen der Abstand der Ebene soll möglichst groß werden und zum anderen die Fehler sollen aber trotzdem dabei genügend klein bleiben. So, das nennt man Regularisierungsparameter, das C, was eben jetzt sagt, wie viele Fehler erlauben wir in den einzelnen Daten. So, je größer wir dabei C wählen, desto mehr bestrafen wir den Schlupf. Ne? Also das ist ein Faktorand, der vergrößert also den Wert, den wir einfach aufaddiert haben, wird also mehr bestraft. Das heißt, es wird ein komplexeres Modell. Bedeutet bei Support-Vektor-Maschinen, dieser Streifen wird schmaler. So, der nächste Punkt dabei, statt dieser linearen Regularisierung, dass ich also einfach die Werte aufaddiere, kann ich auch die Quadrate aufsummieren. Das geht allerdings meines Wissens nur im primalen Problem, dann nicht mehr im dualen Problem. Diese Rich-Regularisierung findet man auch bei vielen anderen Machine-Learning-Verfahren. Auch genau die gleichen Begriffe, Lasso und Rich. Rich-Regularisierung hat den Vorteil, solange wir noch auf der richtigen Seite der Ebene sind, der Trennebene sind, bestrafen wir durch das Quadrieren weniger, wenn wir drüber sind, bestrafen wir mehr. Ja, also kleiner Fehler wird weniger bestraft, großer Fehler wird teurer. Kann also seine Vorteile haben. So, wenn wir das duale Problem jetzt aufstellen, müssen wir jetzt beachten, wir kriegen also jetzt neue Variablen erstmal dazu, unsere Schlupfvariablen, ja, okay. Unsere Schlupfvariablen, hier sind ja neue Parameter, die wir mit berücksichtigen müssen, die gehen mit ein und die gehen auch in die Nebenbedingungen ein. Sie sehen also hier, die Xi müssen alle größer gleich 0 sein. Wir kriegen also neue Nebenbedingungen, damit neue Lagrange-Faktoren. Damit machen wir also genau das gleiche Spielchen noch einmal. Ja, stellen das Optimierungsproblem auf, also Lagrange-Funktion aufstellen, ableiten wieder, jetzt also nach den ganzen, nach W, B und jetzt noch nach dem Xi alles Null setzen, wieder einsetzen, kommen wir auf diese Gleichung. Das Interessante ist, die erste Zeile sieht genauso aus, das Optimierungsproblem, nur die Nebenbedingungen sind jetzt sogenannte Boxbedingungen, die sind nach unten und oben begrenzt. Muss man anderes Verfahren verwenden, dieses SDG geht leider nicht mehr, wird meistens SMO benutzt, Komplexität ist leider etwas höher, nämlich quadratisch bezüglich der Anzahl der Datenpunkte beziehungsweise sogar kubisch. Also hier kriegen wir die Laufzeit rein. Ein Problem mit der Laufzeit. Okay, gut. Das war jetzt die Mathematik. Jetzt wird es einfach. Gut, Training von SVM, wer heute früh da war, weiß das auch schon. Wir können Unterfitting haben, wir können Overfitting haben und wir können eine gute Anpassung haben. So, die Support-Vektormaschine selber ist erstmal deterministisch. Ja, also da kommt kein Zufall rein, also wenn wir die Trainingspunkte haben. Aber wir können unsere Parameter frei wählen. Wir müssen, und zwar diese vom Gauss-Kernel das Gamma und den Regularisierungsparameter C. Den müssen wir geeignet wählen. So, hier nochmal. Wie kriegen wir Unterfitting, Overfitting raus? Das sind also sogar mit realen Daten mal gerechnet. Ich teile also meine Daten auf in eine Test- und eine Trainingsmenge. Die gelabelten Daten, das müssen wir statisch machen und die Testdaten dürfen wir auch während des Trainings nie sehen. Na, das ist wie in der Schule, die Prüfungsfragen sollten die Schüler nicht sehen. So, wir erzeugen unser Modell mit der Trainingsmenge und evaluieren mit der Testmenge. So, wenn wir also auf Trainings- und Testmenge geringe Trefferzahl haben, also geringe Klassifikation, haben wir Underfitting. Wenn es auf der Trainingsmenge hier an der Stelle ziemlich perfekt ist, unsere Klassifikation, aber auf der Testmenge schlecht aussieht, haben wir offenbar ein Overfitting. Haben wir also die Daten auswendig gelernt und eigentlich nicht abstrahiert, nicht generalisiert. Okay, wie sucht man Parameter optimal? Ich denke, das kommt im nächsten Vortrag auch nochmal. Also ich ordne meine Parameterpaare also einfach in einem Gitter an, wähle also hier eine geometrische Folge für beides und gehe einfach die Gitterpunkte durch. Eigentlich, die Bücher halten sich mehrere Seiten drüber auf, das ist eigentlich trivial, dass man so vorgeht. Wichtiger ist dann jetzt noch ein weiterer Schritt. Ja, jetzt kannst du natürlich für so ein Parameterpaar, was bloß die Trainingsmenge sieht, zu einem Overfitting kommen. Wie vermeiden wir das? Wir teilen unsere Trainingsmenge nochmal auf in mehrere Gruppen und benutzen eine Gruppe davon immer zum Testen für das konkrete Parameterpaar und die anderen Gruppen benutzen wir alle für das Training. Und jetzt testen wir immer gegen dieses eine Validierungspaar, wie da die Qualität ist. Und das machen wir einfach für alle Kombinationen durch. Also in dem Fall bei drei Splits machen wir das einfach dreimal rechnen und gucken uns da den durchschnittlichen Score an, also die durchschnittliche Qualität. Okay. Gut, das schaffen wir noch. Ja, Aufbereitung der Daten, das Wesentliche bin ich ja durch. Das ist ja jetzt bloß noch Technik für die Anwender, wir wollen ja die Grundlagen machen. Gut, wichtig ist, das Verfahren behandelt alle Dimensionen gleichmäßig oder gleichgewichtet. Haben wir gesehen, wir haben immer euklidische Normen benutzt. Das ist eben das Problem, wenn wir einmal eine Zimmerzahl haben zum Beispiel und zum anderen irgendwie, was weiß ich, einen Grundstückspreis. Da haben wir also völlig unterschiedliche Wertebereiche und da wird also dann die eine Dimension eventuell dann höher bewertet als eine andere, spielt eine viel größere Rolle im Modell. Das ist natürlich meistens ungünstig. Wir müssen also irgendwie die Dimensionen erstmal alle gleich skalieren. Zum Beispiel auf 0,1 oder eben dann Mittelwert 0, Varianz 1 oder irgend sowas. Wichtig ist noch Nominaldaten, also Rot, Grün, Blau, Katze, Hund, Pferd. Wie machen wir das? Wir brauchen Zahlen. Üblicherweise nimmt man Worn-Hot-Kodierung. Das heißt, also ich mache also aus diesen Nominaldaten einfach für jeden Wert eine eigene Dimension. Und wenn der Wert angenommen ist, setze ich eine 1, sonst eine 0. Gibt bessere Verfahren. Unter Umständen, wenn ich sehr hohe Dimensionen habe. Und wichtig noch fehlende Komponenten, damit kommen wir gar nicht klar, müssen wir uns was einfallen lassen. Entweder die Daten wegwerfen oder durch Mittelwert ersetzen, was fehlt, muss man entscheiden, je nachdem, was man betrachtet. Okay, Mehrfachklassifikation ist nochmal ein Punkt für sich. Haben wir schon gesehen, also wir haben eigentlich nur zweifach, also wir können inzwischen zwei Klassen trennen. Man muss es also irgendwie dann zerlegen. Diese mehreren Klassen gibt es also zwei Verfahren. Gut, also einmal einer gegen alle. Also wir sagen also, betrachten Klasse 1 oder nicht Klasse 1, bestimmen Modell, dann betrachten wir Klasse 2, nicht Klasse 2, bestimmen Modell, bestimmen alle Modelle und gucken nach, wir müssen dann also, wenn wir einen neuen Datenpunkt klassifizieren wollen, den in jedes dieser Modelle reinwerfen und gucken, wo kriegen wir den höchsten Score raus. So, die andere Variante ist jeder gegen jeden. Ich nehme also, teile meine Daten auf nach Klassen und lasse immer zwei Klassen gegeneinander spielen. Bestimmt da auch wieder Modelle, kriegst du natürlich auch eine ganze Menge Modelle, N über 2 Modelle und schaut danach, wer gewinnt am häufigsten. Also auch da wieder muss ich bei 9 Punkten, wenn ich den klassifizieren will, durch alle Modelle laufen lassen. Gut, damit bin ich im Wesentlichen durch. Sie können dann den Rest noch angucken. Das, ja. Jetzt kommt also bloß noch Bibliotheken und Ähnliches. Okay,
das soll es gewesen sein. Erstmal den Applaus, ne? Hat er auch verdient.